Auch von meiner Seite aus ein herzliches Willkommen. Ich finde, es tut gut, so sein eigenes Leben in diesen großen Horizont hineingestellt zu sehen und über Gott zu staunen, der alles in seiner Hand hält, der genau weiß, was unser Leben betrifft, was in unser Leben hineinströmt, manchmal hineinstürmt sozusagen. Ich finde es gut, dass wir unser Gemeindeleben auch in diesen großen Horizont hineingestellt sehen können. Manchmal verlieren wir uns so in unserem täglichen Einerlei, in unserer täglichen Routine von Gemeindearbeit, von dem, was uns immer wieder gefangen nimmt. Und wir vergessen dann diesen großen Horizont. Und da tun solche Lieder richtig, richtig gut. Wir wurden schon eingeladen zu diesem Gemeindeabend am kommenden Dienstag. Und vielleicht haben Sie auch schon in der Pinnwand, in unserem Gemeindebrief, da einiges darüber gelesen, was wir damit verbinden. Eben soll es genau darum gehen, dass wir unsere Gemeindearbeit jetzt, FEG in Kandern, in diesen großen Horizont hineingestellt sehen möchten. Wir möchten erkennen, was Gott mit uns vorhat. Und von daher wäre es schön, wenn viele von Ihnen jetzt selber diesen Termin am nächsten Dienstag eine hohe Priorität einräumen würden, um dabei zu sein, um mitzudenken, mitzuüberlegen, mit auf Gott zu hören und zu beten, was Gott mit uns in unserer FEG vorhat. Es soll also keine neue Aktion sein oder eine Kampagne oder schon gar kein fertiges Konzept, was wir jetzt der Gemeinde irgendwo überstülpen wollen, sondern wir möchten einfach mit allen, mit möglichst vielen Leuten hier aus der Gemeinde uns auf die Suche begeben, das zu entdecken, was Gott mit uns vorhat, seinen Weg erkennen. Es soll also auch kein neues Gemeindemodell irgendwo der Gemeinde so angetragen werden, wo sie sagen muss oder abstimmen muss, ja, wollen wir das oder wollen wir das nicht. Wir möchten mehr als die Suchenden sein am nächsten Dienstag mit möglichst vielen Leuten, um rauszufinden, was ist denn dieser einmalige Weg Gottes mit uns. Gemeinde hoch drei, es ist hoch drei, steht ja für Gemeinde, hier vorne steht es, entdecken, entwickeln und dann ganz persönlich erleben zu können. Das möchten wir tun. Unsere Gemeinde ist wirklich einmalig. Allein schon, dass Sie hier dazugehören, macht diese Gemeinde einmalig auf dieser ganzen Welt. Sie ist nicht vergleichbar mit irgendwelchen anderen Gemeinden, sondern wirklich was Einmaliges. Wir haben eine einmalige Geschichte, blicken nun auf über 26 Jahre zurück für unsere Gemeindearbeit. Einmalig, wie Gott uns geführt hat und geprägt hat, wie er uns zusammengestellt hat, dass wir jetzt das sind, was wir eben sind. Unsere Stadt Kandern ist einmalig in Deutschland. Unser Markgräflerland, unsere ganze Gesellschaft, in der wir leben, ist einmalig. Von daher ist es nur konsequent und nur stimmig, wenn wir uns dieser Einmaligkeit unserer Position hier auf die Suche begeben, um darin in Geschichte und in Gegenwart Gottes Fußspuren zu entdecken, sein Wirken zu erleben und zu sehen. Und dann auch herauszufinden, wie denkt er denn aktuell über uns und wohin möchte er uns in Zukunft führen? Ausgangspunkt von dieser Entdeckungsreise jetzt heute oder am nächsten Dienstag wird immer Gottes Wort sein. Wir möchten anhand der Bibel herausfinden, welche Kriterien sind denn Jesus wichtig, wie er Gemeinden über alle Zeiten beurteilt, wo er sagt, okay, das ist eine gute Gemeinde oder diese Gemeinde hat Verbesserungspotenzial. Da gibt es in der Bibel 7 ganz persönliche Briefe, die Jesus geschrieben, oder vielmehr diktiert hat, seinem Freund Johannes, der auf dieser Insel Patmos gefangen gesetzt worden war. Der bekommt von Jesus diese Briefe, die er jetzt aufschreiben soll und einzelnen Gemeinden in 7 Städten, die allesamt in der heutigen Türkei, in der damaligen Provinz Asia zu finden sind, zu übermitteln. Es sind die 7 Sendschreiben aus der Offenbarung. Und im Verlauf dieses ganzen Jahres 2013 möchten wir uns diese 7 Sendschreiben mal in einer losen Folge vornehmen, um daraus festzustellen, was sind denn diese Kriterien, die Jesus an Gemeinden legt, um dabei herauszufinden, wie denkt er denn über unsere aktuelle Situation FEG in Kandern. Wie stellt sich denn Jesus eine gesunde, eine vitale, eine für ihn brennende Gemeinde vor? Was ist dafür wichtig? Wie stellt sich Jesus Gemeinde vor, die er gebrauchen kann, um dadurch die Menschen der jeweiligen Zeit auf ihn aufmerksam zu machen? Dass sie einladend wirkt, dass Menschen zum lebendigen Glauben kommen. Dieses erste Sendschreiben, das geht an die Gemeinde in Ephesus. Das hatten wir in einer Predigt schon vor zwei Jahren, ziemlich genau zwei Jahren, am 6. März 2011 in einem anderen Zusammenhang schon mal betrachtet. Diese Predigt steht immer noch im Internet auf unserer Homepage. Also ihr könnt dies gerne mal rauslesen, rausholen und nochmal durchlesen, was damals war. Und auch am kommenden Dienstag werden wir uns mit diesem Sendschreiben an Ephesus ein bisschen noch beschäftigen. Heute soll es um dieses zweite Sendschreiben gehen. Das bekommt diese Gemeinde in Smyrna, dem heutigen Izmir in der Türkei. Offenbarung Kapitel 2, Verse 8 bis 11, ist es in der Bibel zu finden. Sie können es hier vorne auf der Folie mitlesen oder auf Ihren Infoblättern, die auf die Plätze verteilt waren. Ich zitiere nach der Übersetzung Neues Leben. Und da geht es folgendermaßen, Offenbarung 2, 8 bis 11. Schreibe diesen Brief, sagt Jesus dem Johannes also, schreibe diesen Brief dem Engel der Gemeinde in Smyrna. Das ist die Botschaft des Ersten und des Letzten, der tot war und wieder lebendig geworden ist. Ich weiß von deinen Leiden und von deiner Armut, aber du bist reich. Ich kenne den Spott derer, die gegen dich arbeiten, die sich als Juden ausgeben, es aber nicht sind, weil ihre Synagoge eine Synagoge des Satans ist. Fürchte dich nicht vor den Leiden, die dir bevorstehen. Der Teufel wird einige von euch ins Gefängnis werfen und euch versuchen. Ihr werdet 10 Tage lang verfolgt werden. Bleibe treu bis zum Tod. Dann will ich dir den Siegeskranz des ewigen Lebens geben. Wer bereit ist zu hören, der höre auf das, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer siegreich ist, dem wird der zweite Tod nichts anhaben können. Soweit dieser Wortlaut von Jesus an diese Gemeinde in Smyrna. Also insgesamt 7 christliche Gemeinden bekommen also Ende des 1. Jahrhunderts nach Christus solche Briefe von Jesus übermittelt. Jesus hat sie also dem Johannes gegeben, hat sie aufschreiben lassen. Johannes war im Zusammenhang von einer groß angelegten Christenverfolgung Ende des 1. Jahrhunderts gefangen gesetzt worden und auf diese Gefangeneninsel Patmos vor Griechenland festgesetzt worden. Da war die Philosophie von dem Kaiser Domitian die, wenn ich den Kopf einer Gemeinde wegnehme, dann löst sich die Gemeinde nach und nach selber auf. Also er hat sich praktisch immer auf die Gemeindeleiter gestürzt. Und in diesem Zusammenhang kam also Johannes auf diese Gefangeneninsel Patmos und begegnet dort Jesus. Diese 7 Gemeinden, die die Sendschreiben bekommen haben, befinden sich also alle in der heutigen Türkei. Hier kann man es auf der Karte erkennen. Das war so eine Ringstraße. Ephesus war das erste, bekommt das erste Sendschreiben, dann Smyrna. Im Uhrzeigersinn geht es dann weiter nach Norden. Pergamon, Thyatira, Philadelphia und Laodicea. Das sind diese 7 Gemeinden. Sardis, Thyatira, Sardis und Philadelphia. Also 7 Gemeinden, die alle miteinander in Verbindung stehen durch diese Ringstraße und auch von der Geschichte wahrscheinlich, mit großer Wahrscheinlichkeit, alle in dem gleichen Zusammenhang entstanden sind. Die alte Stadt Smyrna ist mit ihren antiken Resten, die es heute noch zu besichtigen gibt, in das neue Izmir eingebettet. Die haben also hier mitten in der Stadt so einen antiken Park angelegt, also die neue Stadt Izmir, praktisch um das alte Smyrna drumherum gebaut und diese Säulen erhalten, dass die Touristen heute noch hingehen können, um die Säulen zu begutachten, die jetzt also schon 2000 Jahre dort stehen. Und dann kann man sich da ein bisschen in die Antike versetzt fühlen. Aber das neue Izmir ist praktisch mit dem Parkhaus und den ganzen Hochhäusern um diesen Park der Antike herumgebaut. Gegenwärtig hat Izmir circa 3,5 Millionen Einwohner, also eine richtig große Stadt, die drittgrößte in der heutigen Türkei. Und schon damals, im 1. Jahrhundert nach Christus, war Smyrna so eine richtige blühende Metropole. Es ist die Hauptstadt der Provinz, des Landstriches Lydien in der Provinz Asia, eine überaus florierende Hafen- und Handelsstadt. Eine der schönsten und reichsten Städte der Provinz Asia der damaligen Zeit. Die christliche Gemeinde in dieser Stadt ist vermutlich von Ephesus aus entstanden. Paulus war 3 Jahre in dieser Stadt, hat dort gewirkt, hat Gemeinde gegründet in Ephesus, und da heißt es in der Apostelgeschichte, dass innerhalb von diesen 3 Jahren Leute aus Ephesus ausgereist sind und jeder einzelne Bewohner der Provinz Asia hat nun von dieser Bewegung aus Ephesus heraus Jesus kennengelernt, den Namen von Jesus gehört zum ersten Mal, und da haben sich überall dann auch solche Gemeinden gegründet. Ephesus ist praktisch so die Muttergemeinde. Und die anderen 6, die dann drumherum liegen an dieser Ringstraße, sind so diese Töchter, die von der Muttergemeinde aus entstanden sind. Und alle 7 Gemeinden bekommen jetzt von Jesus so einen ganz persönlichen Brief. Völlig individuell zugeschnitten. Jesus beobachtet die Gemeinde sehr genau. Was ist gut? Was ist weniger gut? Wo müssen Weichen neu gestellt werden? Wo müssen Gemeinden ermutigt werden, am bisherigen Kurs dran zu bleiben? Also ganz, ganz individuell. Sehr fein herausgearbeitet, und wir können über diesen Brief uns einen sehr guten Einblick verschaffen in das, was in den Gemeinden jeweils auch dran war. Gucken wir uns mal diesen Brief ein bisschen näher an. Allein schon der Absender ist schon eine Botschaft für sich. Jesus stellt sich in jeder Gemeinde auf eine andere Art und Weise vor. Hier an dieser Stelle in der Gemeinde, für die Gemeinde in Smyrna, bezeichnet er sich als der Erste und der Letzte, der tot war und der wieder lebendig geworden ist. Das ist seine Selbstvorstellung. So bringt er sich als Absender von diesem Brief den Christen in Smyrna ins Gespräch. Und bereits in dieser kurzen Vorstellung merken wir schon sehr viel Inhalt. Da steckt eine Botschaft dahinter für diese Gemeinde, denn gerade diese Gemeinde, die damals sehr viel einstecken musste und der auch in der Zukunft noch sehr viel Schweres bevorsteht, soll diese überragende Bedeutung von Jesus Christus vor Augen gemalt werden. An Jesus ist kein Vorbeikommen. Das ist dieser kurze Inhalt von dem Absender. Jesus spricht das erste Wort und er behält auch das letzte Wort. Er ist die höchste und die letztgültige Autorität. Kein römischer Kaiser, das war so ein direkter Angriff praktisch an den römischen Kaiser Domitian, kein römischer Kaiser, kein sonstiger Machthaber kann mit Jesus Christus mithalten. Jesus ist der Einzige, den der Tod wieder freigeben musste. Der Einzige, der Herr über den Tod ist. Das leere Grab an Ostern ist der eindrucksvolle Beweis dafür, dass sich Jesus nicht einmal diese letzte Macht des Todes in den Weg stellen kann. Der Tod muss weichen, wenn Jesus das Kommando hat. Und egal, wie sich diese ganzen Mächtigen oder manchmal auch Möchtegern aufspielen und meinen, sie hätten hier was zu sagen und möchten sich hier groß in Szene setzen und Geschichte schreiben, egal wie sie oft so protzen in ihrem Ansehen oder in ihrem Einfluss, mit ihrem Militär, mit ihrem ganzen Apparat, der versucht, ihre Macht zu stützen, egal wer es auch ist, der sich hier so in Szene setzen möchte, gegenüber Jesus ziehen sie alle den Kürzeren. Er ist der Erste und der Letzte, der tot war und wieder lebendig geworden ist. Kann es für eine notleidende Gemeinde, eine Gemeinde, die so unter Beschuss steht, irgendetwas Tröstlicheres geben, als dass ausgerechnet hier der König aller Könige, die größte Majestät, ihr schriftlich zusichert: Ich weiß von deinen Leiden. Ich weiß genau, wie es dir geht. Ich kenne die Armut, in der du drin steckst. Da müssen diese notleidenden Christen nicht erst auf irgendeine Weise auf sich aufmerksam machen. Da müssen sie nicht erst einen langen Brief schreiben oder eine Petition aufsetzen oder irgendwo einen Protestmarsch organisieren, dass der König, der Könige auch merkt, ey, uns gibt's ja auch noch und uns geht's gerade richtig dreckig. Die müssen sich nicht erst Gehör verschaffen, sondern die oberste Instanz, die sichert ihnen schriftlich zu: Ey Leute, ich weiß Bescheid. Die müssen keine seitenlangen Gebete formulieren, um den lebendigen Gott über ihre schlimme Situation und den aktuellen Stand irgendwo auf den neuesten Stand zu bringen, sondern er weiß Bescheid. Gott ist nicht gerade mit irgendwelchen anderen Krisenherden in dieser Welt beschäftigt und hat dabei diese Gemeinde in Smyrna so aus dem Blick verloren. Nein, er sieht sie und er weiß genau, dass denen gerade richtig scharfer Wind ins Gesicht bläst. Hier meldet sich der König der Könige von sich aus mit einem Brief und teilt ihnen tröstend mit: Leute, ich weiß Bescheid und ich kümmere mich persönlich darum. Bei mir ist euer Leben in guten Händen. Habt keine Angst. Ich habe das alles im Griff. Ist das vielleicht etwas, was du, wenn ich mal so persönlich werden darf, was du ganz persönlich von diesem Absender mitnehmen möchtest? Dass er dir vielleicht in deiner ganz persönlichen Situation so ganz liebevoll und voller Trost mitteilt: Ich weiß Bescheid. Ich habe deine letzte Woche gesehen, dein Abmühen. Ich habe gesehen, wie dir der Wind ins Gesicht bläst. Und ich kümmere mich persönlich darum. Ist es nicht ein Satz, den wir als Gemeinde so für uns nehmen können und der uns so richtig Auftrieb verleiht, von Jesus zu hören: Ich weiß Bescheid über eure Gemeindesituation, wie es euch als FEG in Kandern geht. Und ich habe das alles im Griff. Nun, wir waren hier erst beim Absender. Nur bei dieser kurzen Selbstvorstellung, der Erste und der Letzte, der tot war und wieder lebendig geworden ist. Aber jetzt kommt ja noch, was dieser König der Könige zu sagen hat. Und wir merken an dem, wie es weitergeht, das sind nicht nur irgendwelche leeren Worte, sondern Jesus beweist sich hier als ein absoluter Kenner, als ein Fachmann mit Insiderkenntnissen über die Gemeindearbeit. Jesus ist darüber informiert, was die Gemeinde jetzt im Einzelnen auszuhalten hat, wie sie unter manchen Einflüssen, unter manchen Entwicklungen in ihrer Zeit, in der Gesellschaft oder durch den römischen Kaiser leidet. Und Jesus zeigt sich hier als einer, der intensivst Bescheid weiß über das Gemeindeleben, der sogar den aktuellen Stand des Gemeindekontos kennt. Respekt. Also wer von uns außer unserem Kassier Klaus Geitlinger weiß den aktuellen Stand des Gemeindekontos? Also ich weiß ihn nicht, ja. Und Jesus weiß Bescheid. Er weiß, wie es um die Finanzen steht. Er kennt die Ebbe im Portemonnaie der Gemeinde in Smyrna. Und er kennt die Auswirkungen der finanziellen Misere für die gesamte Gemeindearbeit. Er weiß genau, sie würden so gerne noch mehr tun für Jesus. Allein aber sie haben die Mittel nicht. Und dennoch, das mag vielleicht überraschend sein für uns, dennoch kommt hier keine Rüge. Ihr könnt nicht mal haushalten mit dem Geld oder sowas, schlechte Anlage oder so. Überhaupt nicht. Da kommt kein Vorwurf. Ihr habt euch aber mal ganz schön übernommen mit euren Projekten. Da kommt auch keine Kritik. Wenn ihr mir mehr Vertrauen schenktet, dann würdet ihr auch meinen vollen Segen empfangen und ihr müsstet keine Geldsorgen mehr haben. Nein, kommt nicht. Er weiß, dass seine Gemeinde in finanzielle Schwierigkeiten geraten kann. Natürlich sind die Gemeindeglieder und die Gemeindeleitung angehalten, verantwortungsbewusst mit dem Geld umzugehen, das ihr anvertraut wird. Ja, die ganze Gemeinde ist letztlich mit eigenen Beiträgen dafür verantwortlich, dass für das Gemeindeleben das nötige Geld auch zusammenkommt. Aber es ist keine göttliche Verheißung, dass es keine finanzielle Not geben wird. dass sich Gottes Segen in finanziellem Überfluss äußert. Entscheidend ist, so bringt es Jesus hier in diesem Brief zum Ausdruck, nicht unter der Not, nicht unter der Armut zu verzweifeln, sich nicht davon lähmen zu lassen wie ein Kaninchen vor der Schlange. Deshalb stellt Jesus der Armut, der finanziellen Armut, gleich eine andere Realität gegenüber, an der die Gemeinde sich wieder ausrichten kann. Jesus sagt, du bist zwar arm und die Armut kenne ich, aber, geht es weiter, aber gleichzeitig bist du reich. Du hast in der Gemeinde nämlich Werte, die nicht in Euro oder Dollar gemessen werden können. Du hast einen Reichtum, der nicht in Gold oder Silber aufgewogen werden kann. Du hast mich und ich stehe auf deiner Seite. Das ist dein größter Wert. Das macht dich selbst in finanzieller Armut zu einem reichen Menschen, zu einer reichen Gemeinde, wenn ich in eurer Mitte bin. Natürlich, diese finanzielle Not ist gerade in einer solch reichen Stadt wie Smyrna schon ein Riesenproblem. Das ist ein Makel und das trägt nicht gerade zu einem starken Selbstbewusstsein gegenüber der Bevölkerung bei, die selber ja reich ist und die Gemeinde hat Not in finanzieller Hinsicht. Die Gemeinde erntet deswegen Spott, so wird das ganz offen beschrieben von Jesus. Da kommt diese Frage ganz schnell über die Lippen. Wo ist denn euer Gott? Ja, wir ohne Gott sind reich, wir haben Riesenprojekte und städtische Großbaustellen und ihr als Gemeinde, die ihr behauptet, Gott ist auf eurer Seite, ihr habt finanzielle Not. Wo ist er nun? Wenn er wirklich so mächtig ist, wie ihr sagt, warum habt ihr dann so wenig Geld? Und wir merken, dieser spöttische Wind weht der Gemeinde schon ziemlich empfindlich ins Gesicht. Gerade seitens der jüdischen Gemeinde wurde ihnen abgesprochen, zu Gott zu gehören. Denn schließlich ist gerade nach jüdischem Verständnis die Armut ein untrügliches Zeichen, dass Gott sie verlassen hat. Was für eine Qual bedeutet das für diese junge Gemeinde, nicht nur Not zu leiden, sondern angesichts dieser Not auch noch abgesprochen zu bekommen, dass Gott auf ihrer Seite steht. Verspottet und verachtet zu sein. Wie gut, dass Jesus hier ein ganz neues und trostspendendes Verständnis von Armut und Reichtum an den Tag legt. An ihm können sich notleidende Gemeinden auf der ganzen Welt wirklich aufrichten. Es ist tatsächlich eine nicht zu übersehende Tatsache, so wie es Pfarrer Kurt Heimbucher vor etlichen Jahren schon aufgeschrieben hat. Wir müssen es heute tatsächlich zur Kenntnis nehmen. Ich zitiere mal Heimbucher. Die Gemeinde von Smyrna lebte unter schwerstem Druck. Sie ist in der Situation des Zerbrochen- und Zerknicktwerdens. Im Grunde genommen ist dies ja der Normalzustand der Gemeinde zu allen Zeiten. Wir in Westeuropa erleiden dieses Zermalmtwerden nicht wie die vielen Christen in der Verfolgung. Ich meine, dass wir viel mehr mit der Märtyrergemeinde unserer Tage leben sollten. Soweit das Zitat von Pfarrer Kurt Heimbucher. Gemeinde in der Not, Gemeinde auch in finanzieller Not, in wirtschaftlicher Not, ist der Normalzustand. Wir dürfen uns von unserem westlichen Umfeld davon nicht den Blick verstellen lassen. Und gerade der heutige Sonntag, Reministere im Kirchenjahr, erinnert uns daran, dass überall auf der ganzen Welt christliche Gemeinden verfolgt werden, unter einem Wahnsinnsdruck steht, ihnen Besitztümer enteignet werden, konfisziert werden, einem Staat zugeschlagen werden, sie entrechtet sind, sie um ihr Leben fürchten müssen. Das ist der Normalzustand. Aber auch gerade in diese Zeit der Verfolgung hinein, die die Gemeinde in Smyrna existenziell gerade erlebt, ausgangs des ersten Jahrhunderts, hat Jesus eine Botschaft für die Gemeinde. Vielleicht ist es eine Botschaft für unsere Gemeinde hier in Kandern. Es fällt auf, dass Jesus an dieser Gemeinde nichts auszusetzen hat. Es gibt nur zwei Gemeinden in den Sendschreiben, die ohne Kritik von Jesus abschneiden. Smyrna ist eine davon. Das müssen wir uns mal vor Augen stellen. Diese Gemeinde, die so unter Beschuss steht, die in finanzieller Armut lebt, bekommt von Jesus das Zeugnis überreicht, wo drin steht, Note 1 für Gemeindearbeit. Volle Punktzahl. Ohne Beanstandung. Und dieses Zeugnis ist ausgestellt von Jesus persönlich. Also wenn wir so einen Brief als FEG in Kandern bekämen, ich würde ihn wahrscheinlich groß kopieren, DIN A irgendwas und einrahmen und im Foyer aufhängen. Note 1 von Jesus, was für ein Zeugnis. Und das ist gerade die schwache Gemeinde. Jesus gibt dieser Gemeinde jede nur erdenkbare Ermutigung, um nicht aufzugeben, eben in den Schwierigkeiten. Sie sollen mutig weitermachen, selbst wenn die Probleme in ihrer Gemeinde auch zukünftig nicht weniger werden sollten. Und das sind keine rosigen Aussichten, die Jesus der Gemeinde vor Augen führt. Es sind wirklich im ironischen Sinne, es sind schöne Aussichten. Da geht es noch richtig, in der Zukunft noch richtig heftiger zur Sache. Jesus schreibt der Gemeinde ganz offen, dass ihnen noch ein viel schwererer Weg bevorsteht. Der Weg des Leidens ist noch lange nicht zu Ende. Die haben noch lange über 200 Jahre vor sich, um das auszuhalten. 200 Jahre der Christenverfolgung. Wenn wir die Geschichte der ersten 3 oder 4 Jahrhunderte mal nehmen, werden wir feststellen, es war erstmal der römische Kaiser Domitian, es war erstmal der zweite römische Kaiser, der den christlichen Gemeinden das Wasser abgraben wollte, der die Christen für ihren Glauben umgebracht hat. Und noch 8 weitere Kaiser sollten folgen. Erst im Jahr 313 nach Christus soll das Leiden der christlichen Gemeinde in Smyrna ein Ende haben. Und wir haben noch nicht mal das Jahrhundert. 313 war dann der Kaiser Konstantin an der Macht. Und er hat dann im sogenannten Mailänder Edikt oder in der Mailänder Vereinbarung für eine Wende gesorgt und den christlichen Glauben nicht nur rehabilitiert, sondern als gültigen Glauben festgelegt. Und später wurde das dann unter seinem Nachfolger sogar dann zur Staatsreligion erhoben, unter Kaiser Theodosius. Und diese Gemeinde steht beim zweiten Kaiser erst. Und 8 weitere sollten folgen. Viele Jahre, in denen in Smyrna weiter ganz offen bezweifelt werden konnte, ob Jesus wirklich so mächtig ist. Weitere 200 Jahre, wo über die Gemeinde gespottet werden konnte, wo der Gemeinde deren Glauben und ihre Berechtigung abgesprochen werden konnte. Und Jesus schreibt das ganz offen. Wer wird denn bei solch einer Gemeinde bleiben, die solche Aussichten hat? Wer wird denn noch Lust haben, mit einer Gemeinde in Leiden hineinzugehen, wo erst mal 2/10 durchgestanden sind? Wer wird denn noch gewillt sein, in einer Gemeinde in Not dran zu bleiben, wo es doch nach menschlichen Gesichtspunkten nur Nachteile bedeutet, sich dieser Gemeinde anzuschließen? Wo am Ende sogar das eigene Leben bedroht wird. Was hat denn eine solche Gemeinde an Attraktivität, an Ausstrahlung, wenn jeder, der kommt, weiß, es kann mir das Leben kosten. Es kann mich das Leben kosten. Entschuldigung, Akkusativ. Dativ. Es ist manchmal wirklich so, wenn wir den Glauben allein auf unsere Lebenszeit hier rechnen, zahlt sich das nicht immer aus. Wenn wir unseren Glauben in der Bedeutung festmachen, dass ich davon eine höhere Lebensqualität bekomme, ein größeres Glück erfahre, über stärkere Gesundheit verfüge, über größeren Wohlstand verfügen kann, rechnet sich das nicht immer. Es ist unter Umständen in den meisten Fällen sogar eine negative Bilanz. Und da merken wir sehr schnell, wie falsch und irreführend solche Versprechungen sind. Komm zu Jesus und dein Leben wird glücklicher werden. Komm zu Jesus und deine finanziellen Sorgen werden abnehmen und du wirst Glück und alles Mögliche haben. Jesus dagegen geht einen ganz anderen Weg. Er weitet der Gemeinde den Blick und schreibt ihr wörtlich: Bleibe treu bis zum Tod. Dann, erst dann, will ich dir den Siegeskranz des ewigen Lebens geben. Diese Botschaft zeigt Wirkung. Die Christen haben den Entschluss gefasst, Jesus über ihren Tod hinaus zu vertrauen. Und viele haben dieses Vertrauen in Jesus mit dem Tod bezahlt. Im Vertrauen darauf, nach diesem Tod bei Jesus sein zu können. Dann, und wirklich erst dann, hat sich das auch wirklich gelohnt. Ein Vertreter dieser Gemeinde von Smyrna, der war mit großer Wahrscheinlichkeit damals schon in dieser Gemeinde mit dabei, als Jesus diesen Brief geschrieben hat, Ende des ersten Jahrhunderts. Dieser Polycarp von Smyrna stand im Jahr 155 nach Christus, also circa 60 Jahre nach diesem Brief, vor dem römischen Statthalter, eben in Smyrna. Und diese Nachricht, dass der Gemeindeleiter von Smyrna jetzt eben der Prozess gemacht hat, verbreitete sich in der ganzen Stadt wie ein Lauffeuer. 99 Jahre war er inzwischen alt, also wirklich ein hochbetagter Vorsteher dieser Gemeinde. Und da wird es folgendermaßen beschrieben, wie sich das dann zugetragen hat, ungefähr 60 Jahre nach diesem Brief. Ein großer, fanatischer Volkshaufe hatte sich im Stadion der Stadt, wo sonst die Gladiatorenkämpfe stattfinden, zusammengefunden. Denn hier wurde dem führenden Christen der Prozess gemacht. Auf die Aufforderung des Statthalters hin, doch sein Alter zu schonen und seinem Glauben abzusagen, antwortete der Greis Polycarp wörtlich: 86 Jahre habe ich Christus gedient und er hat mir nur Gutes getan. Wie könnte ich meinem König lästern, der mich erlöst hat? Der Statthalter konnte das nicht nachvollziehen, dass Polycarp sich hier für den Tod entscheidet. Er bedrohte ihn zunächst einmal, um ein bisschen Druck zu machen, ihn den Löwen vorzuwerfen. Er reichte nichts dabei. Und dann fällt er schließlich das Urteil, Polycarp soll bei lebendigem Leib verbrannt werden. Und dann eilte die Menge in der Erwartung eines sensationellen Schauspiels, um aus den Bädern und aus den Werkstätten Holz und Reisig zu holen. Und ehe der Holzstoß angezündet werden konnte, brach der Mann in einen lauten Lobpreis Gottes aus. So wird es beschrieben in der Überlieferung. Und er pries Gott dafür, dass er in dieser Stunde gewürdigt sei und Gott ihm Anteil gegeben hat an der Schar der Blutzeugen. Und inmitten der johlenden Menge wurde Polycarp, 99-jährig, auf einem Scheiterhaufen verbrannt. Kein Happy End. Wenn ich nur bis zum Tod denke, war das mit Sicherheit kein Happy End. Wenn ich aber weitersehe und wie Jesus eine Perspektive der Ewigkeit einnehme, dann nimmt das sehr wohl ein gutes Ende. Aber ich brauche den Blick über den Tod hinaus. Wenn wir uns in den nächsten Monaten darüber Gedanken machen, was Jesus für unsere Gemeinde wichtig ist und was er sich für unsere Gemeinde wünscht und damit auch für unser persönliches Christsein, die wir zu dieser Gemeinde gehören, können wir heute vielleicht erstmal das festhalten. Eine lebendige, eine vitale Gemeinde lässt sich nicht von Leiden, Armut, Spott oder Widerstand lähmen. Eine lebendige, vitale Gemeinde behält im Blick, dass Jesus all ihre Not kennt, auch wenn er sie nicht wegnehmen sollte. Eine solche Gemeinde setzt ihr Vertrauen auf den Herrn, der den Tod besiegt hat und der auch für seine Leute durch den Tod hindurch ewiges Leben bereithält. Eine solche lebendige und vitale Gemeinde hält ihrem Herrn die Treue bis zum Tod, um dann auf der anderen Seite von ihm den Siegeskranz in Empfang zu nehmen und dann und erst dann wird es keine Fragen und keine Zweifel mehr geben. Dann wird es deutlich sein, es hat sich gelohnt. Er hatte wirklich alles in der Hand. Lasst uns beten. Jesus, ich danke dir dafür, dass du uns diesen Blick weitest, dass wir nicht in diese Lebensspanne zwischen Geburt und unserem Tod alles hineinpacken müssen und darin auch irgendwo in allem einen positiven Ausgang erleben können. Danke dafür, dass du uns den Blick dahinter zeigst. Und wir haben es in dem Lied vorhin selber gesungen, wie du uns zusagst, dann wirst du staunend mit mir sehen, alles, Ende und Beginn, mir war nicht einer deiner Tage unbekannt. Und du wirst glauben und verstehen, alles hatte seinen Sinn. Und du wirst sehen, ich hatte alles in der Hand. Jesus, das hilft uns jetzt zu glauben, dass du jetzt wirklich alles in deiner Hand hältst. Auch unsere Gemeindesituation, unser Gemeindeleben, unser Christsein, da wo uns persönlich oder uns als Gemeinde ebenfalls auch der Wind ins Gesicht bläst. Danke, dass wir uns an dir festhalten können und du uns vorangehst, festhältst und mit uns eine Zukunft hast, die dir entspricht. Amen.